Die Nummer kennt sicherlich jeder. 112. Früher war das nur die Feuerwehr. Heute ist es in ganz Europa die einheitliche Notrufnummer für alles, was nicht die Polizei ist, also Feuerwehr und insbesondere auch der Rettungsdienst. Was passiert eigentlich, wenn man diese Nummer wählt? Wann sollte man sie wählen und wann ist sie eigentlich die falsche? Darum geht's heute in unserem VdK-Gesundheitspodcast. Mein Name ist Peter Springborn, bin der Landesgeschäftsführer des VdK Saarland und um Antworten auf meine Fragen zu kriegen, rücke ich jetzt mal aus unserem gemütlichen kleinen Studio aus.
Stethoskop. Der VdK-Gesundheitspodcast.
So, und jetzt stehe ich auf dem Saarbrücker Winterberg, hinter dem Klinikum Saarbrücken, sozusagen in der hintersten Ecke dieses Bergs. Wenn man da noch einmal um die Kurve fährt, dann muss man durch ein großes Gatter durch. Das habe ich schon geschafft. Das ist mir schon geöffnet worden. Da landet man erstmal auf dem Flugplatz, wo der Rettungshubschrauber, der Christoph 16, stationiert ist. Und hier ist aber auch die integrierte Leitstelle. Und da erwarten mich zwei Leute, die uns das heute ein bisschen zeigen. Der eine ist Tim Mattis, ist der Geschäftsführer vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. So heißt das offiziell. Hallo, Herr Mattis.
Guten Morgen, Herr Springborn. Herzlich willkommen.
Freue mich, dass wir Gelegenheit haben, uns das anzugucken. Und ein zweiter Mann, der aus der Praxis das Ganze immer mitbegleitet und dafür sorgt, dass das medizinisch super läuft, Dr. Thomas Schlechtriemen. Er ist der ärztliche Leiter Rettungsdienst im Saarland.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Supi, jetzt müssen wir noch eine weitere Tür überwinden und ich habe irgendwie so das Gefühl, wir bewegen uns hier in einem Hochsicherheitsbereich. Hat das nur was damit zu tun, dass der Hubschrauber hier ist, dass das eine Art Flugplatz ist oder hat das auch noch andere Gründe?
Nee, das hat tatsächlich andere Gründe. Das liegt gar nicht am Hubschrauber. Die integrierte Leitstelle ist eine BOS-Dienststelle, kritische Infrastruktur und da gibt es die Normen, wie wir uns eben auch nach außen vom Zutritt her abzusichern haben, Einsatzleiträume ganz besonders. Das heißt, der generelle Zugang zur Dienststelle als solche ist schon gewissen Herausforderungen gegenüber und dann auch nochmal der Zugang zu den sensibleren Bereichen bei uns insgesamt nochmal gesondert. Das ist dann eine Schleuse, ähnlich wie Sie es von der Justizvollzugsanstalt kennen.
Und da dürfen wir für unseren Podcast jetzt mal Mäuschen spielen.
Jawohl.
Machen Sie mal auf die Tür. Geht elektrisch und ist so leise, dass man es neben dem Brunnen kaum hört. Ganz elegant. Jetzt sind wir drin. Klingt hallig. Wir sind im Treppenhaus.
Genau, das ist dann auch tatsächlich nur die erste Tür, die wir jetzt überwunden haben. Wenn wir jetzt in den Einsatzleitraum gehen wollen, müssen wir das Stockwerk verändern und müssen dann einmal schleusen. Das wird dann etwas aufwendiger. Machen wir aber auch gerne.
Ja, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Haben wir also den ersten Stock erklommen.
Genau, jetzt stehen wir vor dem, was wir eigentlich als Leitstelle bezeichnen. Hier müssen Sie dann jetzt schleusen. Das bedeutet, wir gehen durch die erste Tür. Wenn die Tür sich geschlossen hat, dann erst kann ich die zweite Tür auch öffnen. Also dass eben, sagen wir mal, ein unbefugtes Ein- oder Austreten aus oder in den Raum in jedem Fall nicht möglich ist.
Okay, na dann wird ein Kärtchen wieder an so einen Kartenleser gehalten. Die Tür geht auf, die erste. Wir landen in einem kleinen Räumchen. Ich denke, man hört das auch schon. Es klingt ein bisschen anders. Jetzt müssen wir warten, bis die Tür hier zugeht. Und erst jetzt kann die nächste Tür geöffnet werden. Jetzt muss ich auf die Seite gehen, sonst kriege ich eine Tür ab.
So ist es.
Und dann geht's hinein.
Genau. Wir sind jetzt im Einsatzleitraum der integrierten Leitstelle Saarland und sehen jetzt letztlich wo das, was unter der 112 dann reinkommt, letztlich rauskommt. Sie sehen insbesondere die Plätze 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist für uns der Annahmebereich, wo eben alle eingehenden Anrufe zunächst mal abgefragt werden. Wir arbeiten hier nach dem Annahmeabgabeprinzip. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen dann die für Sie relevanten Informationen abgefragt haben und gewissermaßen den Anruf kategorisiert haben, ist es ein medizinisches Ersuchen, ist es ein Feuerwehreinsatz, dann geht es weiter in die jeweilige Disposition, wo die Einsätze dann auch entsprechend weiter bearbeitet werden.
Da sitzen also eine Menge Leute vor unzähligen Bildschirmen und wenn da jetzt jemand anruft, dann klingelt da erst einfach mal das Telefon. Ganz wichtig, über Nummern müssen wir reden. Also 112 für den nicht polizeilichen Bereich, das ist ja glaube ich inzwischen sogar eine europaweite Rufnummer. Früher gab es eine andere, die 19222, die haben die meisten Leute schon gar nicht gekannt. Wie war denn da der Weg gewesen? Wie sind die dann zu Ihnen gekommen?
Also letztlich auf dem gleichen Weg. Es ist richtig, wir haben, bevor es hier die integrierte Leitstelle gab, zwei Nummern gehabt. Die 112 für die Feuerwehren und die 19222 für den rettungsdienstlichen oder den medizinischen Notfallbereich. Die 19222 haben wir heute auch noch. Die benutzen wir aber nur noch für den Krankentransport, der natürlich viel weniger dringlich ist. Und die 112 ist richtig, ist heute die europaweite Notrufnummer und in Deutschland eben für den nicht polizeilichen Bereich, sprich medizinisch, Feuerwehr und alle sonstigen Lagen, die eben nicht der Polizei unter der 110 zuzuordnen sind.
Jetzt müssen wir mal gleich ein ganz wichtiges Thema angehen und da muss ich den Mediziner fragen. Es gibt noch eine weitere Nummer, die 116117. Nee, das ist nicht die, unter der man die Kreditkarte sperren lässt. Das ist auch eine Notrufnummer. Und ich habe das Gefühl, die kennen noch weniger Leute. Was unterscheidet denn jetzt diese 116117 von der 112?
Also bei der 116117 wird man den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung erreichen. Das sind die Kollegen, die in Vertretung der Hausärzte nachts und am Wochenende verfügbar sind, die aber nicht für akute Notfälle, Herzinfarkt, Schlaganfall, sinnvollerweise angerufen werden sollten. Da ist die 112 die richtige Nummer. Mittlerweile sind die beiden Leitstellen, Leitstelle des Rettungsdienstes und die Telefonzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung, aber so miteinander vernetzt, zumindest im Saarland, dass wir hier auf dem Winterberg, wenn über die 112 ein weniger dringlicher Notfall kommen würde, auf die 116 117 schalten würden und umgekehrt, und das ist viel wichtiger, wenn über die 116 117 ein Anruf käme und es würde sich um einen dringlichen Notfall handeln, dann direkt zu uns hier oben auf den Winterberg weitergegeben würde.
Ist das nicht unbefriedigend, dass es da verschiedene Nummern gibt und eigentlich der Patient erstmal entscheiden muss, was jetzt dringlich ist und was nicht? Der kann das im Zweifel doch überhaupt nicht. Oder wie sind Ihre Erfahrungen da?
Also es ist schon richtig, dass der Patient diese Entscheidung möglicherweise nicht richtig treffen wird. Umso wichtiger ist das, was ich gerade gesagt habe, dass die Leitstellen miteinander vernetzt sein müssen oder der Bereich, in dem die Nummer aufläuft, miteinander vernetzt sein muss. Prinzipiell macht es schon Sinn zu sagen, wenn wir, sagen wir mal, Fieber beim Kind haben, was man einem Kinderarzt vorstellen möchte, oder man hat eine gravierendere Grippe und möchte das dem Hausarzt vorstellen, dass es dafür eine Nummer gibt und dass nicht alles über die 112 läuft. Denn würde das über die 112 laufen, würden ja die eigentlichen Notfälle verstopft werden durch eine Vielzahl von Anrufen, die nicht so dringlich sind.
Was würden Sie denn einem Patienten, einem potenziellen Patienten oder einem Angehörigen mit auf den Weg geben? Wo ist der Punkt, woran kann ich unterscheiden, welche Nummer ich wählen muss? Wo ist der Punkt, wann ich besser die 112 anrufe?
Also als Mediziner wird man jetzt sagen, wenn die Vitalfunktionen betroffen sind. Und das runtergebrochen bedeutet, wenn der Patient Probleme mit dem Bewusstsein hat, eintrübt, wenn er Probleme mit dem Kreislauf hat, der Blutdruck abfällt, der Patient sich schlaff, flau fühlt, wenn er Atemprobleme hat. Also wenn diese drei Vitalfunktionen, Bewusstsein, Atmung, Kreislauf, so beeinträchtigt sind, dass der Patient das Gefühl hat, es ist kritisch, dann sollte man auf jeden Fall die 112 anrufen. Und letzter Satz, wenn man sich nicht sicher ist, soll man auch die 112 anrufen. Besser ein Tick zu hoch gegriffen, als später sich den Vorwurf machen, man hat nicht schnell genug die richtige Nummer gewählt.
So, und jetzt hat man also die 112 angerufen. Dann klingelt da das Telefon. Da sind ganz viele verschiedene Tische da. Was machen die Leute denn da? Was passiert jetzt mit diesem Anruf? Nehmen Sie an, ich rufe jetzt an und Sie haben jetzt mich am Telefon.
Also wenn Sie die 112 gewählt haben, dann wird das Gespräch zunächst mal angenommen hier auf der integrierten Leitstelle. Und die Kolleginnen und Kollegen werden dann heute das Gespräch sehr schnell an sich ziehen. Die Leitstelle führt heute durchs Gespräch. Das ist nicht mehr wie früher mit den erlernten W-Fragen, wo der Anrufer sozusagen seins dann sukzessive frei schildern kann. Wir fragen die Notrufe strukturiert ab, sodass eben auch mit gleichbleibender Qualität die Disposition des bedarfsgerechten Rettungsmittels gewährleistet werden kann. Heißt konkret, Sie rufen an und der Disponent führt sie durch das Gespräch und erfragt die relevanten Daten ab, um möglichst schnell mit dem dahinterstehenden strukturierten Abfragebaum zum richtigen Ergebnis zu kommen. Für uns immer ganz wichtig, und damit beginnen wir immer erst, wo ist der Notfallort? Das ist für uns heute das Entscheidendste, denn wir haben hier im Saarland eine integrierte Leitstelle für das ganze Saarland, und dem Disponent ist, wenn Sie sagen, ich rufe aus der Bahnhofstraße an, natürlich jetzt nicht per se klar ist, dass die Bahnhofstraße in Saarbrücken ist, dass die Bahnhofstraße in Lebach oder gegebenenfalls in Merzig.
Nach welchem Kriterium entscheidet denn dann der Disponent, was er da hinschickt oder ob er überhaupt nichts hinschickt oder wie auch immer?
Also letztlich gibt die strukturierte Notrufabfrage Fragestellungen vor, die durch das Gespräch und durch diesen Entscheidungsfindungsprozess führen. Das heißt, sie werden nach Symptomen gefragt, die sie dann schildern oder die Frage eben auch mit Ja oder Nein beantworten können. Und am Ende gibt die strukturierte Notrufabfrage einen Dispositionsvorschlag vor. Der Ergebnis des Abfragebaumes ist im Regelfall, wird der auch passen, aber der Disponent hat natürlich trotzdem auch mit seiner Ausbildung, mit seiner Erfahrung die Möglichkeit, diesen Dispositionsvorschlag nochmal nach oben oder nach unten anzupassen, weil natürlich kann eine Software, die auf Basis dieser Fragen einen Vorschlag macht, auch Begleitumstände des Gespräches nicht erkennen. Also spricht der Anrufer schon mit deutlicher Atemnot, hat er Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, hören Sie, dass im Hintergrund viel los ist, da sind ja dann auch Erwägungen, die sozusagen noch da mit einfließen, und da muss der Disponent einen eigenen Entscheidungsspielraum auch noch haben, den Vorschlag nochmal anzupassen.
Also Entscheidungsspielraum heißt, es gibt verschiedene Sachen, die der dann anstoßen kann. Also das Rettungsdienst ist nicht Rettungsdienst, oder wie?
Also es gibt natürlich verschiedene Eskalationsstufen, möchte ich mal sagen, oder eben auch eine Vielfalt an Rettungsmitteln. Wir haben den Krankentransportwagen, der medizinisch qualifiziert, aber eben nicht dringlich transportiert. Das sind Personen, die einfach einer gewissen qualifizierten Betreuung für den Transport als solchen bedürfen. Der klassische Fall ist, wenn sie beispielsweise liegend transportiert werden müssen zu einem Arzttermin, dann hat das schon eine gewisse medizinische Relevanz, aber keine besondere Dringlichkeit. Die Fahrzeuge fahren in der Regel auch ohne Blaulicht und Martinshorn. Demgegenüber das Rettungsmittel, was wir am häufigsten entsenden, ist der Rettungswagen. Der Name sagt es auch schon, der hat die Aufgabe primär dann auch zu retten, und der fährt eben auch mit Blaulicht und Martinshorn im Regelfall die Einsatzstelle an. Das ist dann schon der Verkehrsunfall, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, und je nachdem, wie es denn eben liegt, beim Herzinfarkt würden wir auch noch das Notarzt-Einsatzfahrzeug eben mitzuführen, um auch nochmal einen Arzt zu haben, weil die Fahrzeuge sind dann auch nochmal von der medizinischen Qualifikation nach dem saarländischen Rettungsdienstgesetz verschieden besetzt. Das heißt, je nach Meldebild entscheidet der Disponent mit Hilfe der Software, welches dieser Rettungsmittel adäquat scheint, um den abgefragten Fall, so wie der Disponent ihn im Moment erkennt, bedarfsgerecht und dann eben auch leitliniengerecht abzuarbeiten.
Und Sie sind selber, Herr Dr. Schlechtriemen, ewige Zeiten als leitender Arzt im saarländischen Rettungswesen auch selber unterwegs gewesen und nicht nur am grünen Schreibtisch. Was ist denn der Unterschied? Warum kommt ein Notarzt mit dem eigenen Auto und kommt nicht einfach mit dem Rettungswagen mit? Hat das Gründe?
Ja, wir sind ja viel flexibler, wenn wir mit zwei Fahrzeugen arbeiten. Also der Rettungswagen soll zum einen ein qualifiziertes Team vor Ort bringen, aber später dann auch den Patienten in die Klinik fahren. Und das nur das Einsatzfahrzeug, es könnte ja sein, dass der Patient nicht in die Klinik durch den Arzt begleitet werden muss, weil es sich als nicht ganz so dramatisch darstellt und weil das Rettungsdienstfachpersonal heute als Notfallsanitäter sehr, sehr qualifiziert ist und vieles auch machen kann. Und dann ist der Arzt wieder frei und hat ein eigenes Fahrzeug, um gegebenenfalls zum nächsten Einsatz zu fahren. Das machen wir beispielsweise im Nordsaarland relativ häufig, wo sie mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug einen großen Bereich abdecken müssen, beispielsweise als Notarzt in Lebach oder in Wadern, und wo die Patienten dann in Kliniken hier an der Saarschiene transportiert werden, nach Völklingen, nach Saarbrücken, nach Saarlouis, und dann der Rettungswagen für diesen Transport eine Stunde unterwegs ist. Und es ist schon ein Unterschied, ob der Notarzt da dann mitfahren muss, auch eine Stunde gebunden ist, oder ob er für einen Folgeeinsatz in der Region Wadern für die Menschen dort zügig wieder zur Verfügung steht.
Das heißt, Das Netz der Standorte der Rettungswagen ist auch enger als das Netz der Standorte der Notärzte.
So ist es. Wir haben 14 bodengebundenen arztbesetzte Rettungsmittel im Saarland. Das ist für 1 Million Einwohner eine gute Zahl. Wir haben dazu noch den Rettungshubschrauber als 15. Rettungsmittel. Und wir haben 37 Rettungswagen, das heißt deutlich mehr Rettungswagen zur Verfügung. Und auch das Netz der Wachen ist deutlich dichter als das Netz der Notarztstandorte.
Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, dann steht der Hubschrauber da unten vor der Tür, hat offensichtlich gerade nichts zu tun. In welchen Situationen entscheidet der Disponent denn, dieses ja doch wesentlich teurere Rettungsmittel einzusetzen im Vergleich zum normalen Rettungswagen oder zum Notarztfahrzeug, wenn es besonders schlimm ist?
Jein, würde ich sagen. Ja, weil der Hubschrauber bei bestimmten Situationen noch zusätzliche Expertise vor Ort bringen kann, beispielsweise bei einem schweren Trauma, wo es auch darauf ankommt, den Patienten zügig in eine überregionale Klinik zu bringen. Da hat der Hubschrauber seine Vorteile. Und auch die Expertise der Kollegen ist in Richtung Polytrauma etwas umfassender. Nein, deshalb, weil dann, wenn der Hubschrauber ein bodengebundenes Rettungsmittel ersetzt, wenn also beispielsweise, gehen wir wieder ins Nordsaarland, Lebach oder Merzig, das Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz ist, und dann ist der Hubschrauber das schnellstmögliche zweite Rettungsmittel, was man dann nutzen könnte, und dann arbeitet der Hubschrauber alle Einsätze ab, die sonst auch einem Notarzteinsatzfahrzeug zugeordnet würden.
Und da gibt es eine Zeitvorgabe, wie schnell man da sein muss, ne?
Ja, wir haben das saarländische Rettungsdienstgesetz, das ja vorgibt, dass wir innerhalb von 12 Minuten von der Einsatzentscheidung hier in der integrierten Leitstelle bis zum Eintreffen vor Ort den Einsatz in 95% der Fälle abzudecken haben. Und das ist auch sinnvoll medizinisch, weil es in einem Teil der Fälle ja wirklich sehr zeitkritisch ist und man dann eine entsprechende Zeitvorgabe auch gesetzlich haben sollte. Wir sind hier im Saarland sehr gut mit dieser Zeitvorgabe. Wenn wir das im Vergleich mit anderen Bundesländern sehen, dann ist im benachbarten Rheinland-Pfalz beispielsweise diese Hilfsfrist mit 15 Minuten benannt.
Und diese 12 Minuten, die schaffen wir auch?
Die schaffen wir. Wir haben ja ein Sicherheitsniveau, die müssen wir in 95% der Fälle schaffen. Und das ist etwas, woran wir gut arbeiten und was wir gut hinbekommen.
Wichtig ist mir nochmal beim Thema Hilfsfrist zu sagen, das ist natürlich so, da darf jetzt keiner dann die Stoppuhr laufen lassen, wenn er dann Hilfe bekommt. Deswegen reden wir auch von Prozentzahlen. Das ist für uns natürlich primär eine Planungsgröße, die der Gesetzgeber normiert hat, damit wir als Träger des Rettungsdienstes in die Lage versetzt werden, bei der Auswertung der Zahlen auch rauszufinden, in welchen Bereichen haben wir noch sogenannte dunkle Flecken, wo wir eben durch eine vorgelagerte Rettungswache mit einem Ein-RTW-Standort auch nochmal Verbesserungen schaffen. Das haben wir in der Vergangenheit getan im Bohnental mit einer Auslagerung eines Rettungsfahrzeuges von Lebach oder aber auch mit einer Verlagerung von einem Fahrzeug nach Klemm-Littersdorf von Brebach aus gesehen, um dort einfach die räumlichen Bereich noch mal besser abzudecken. Und dafür sind diese 12 Minuten als angesprochenes Sicherheitsniveau diese ganz, ganz wichtige Planungsgröße. Wichtig ist aber auch immer im Diskurs zu sagen, dass es wird nie 100% der Fälle geben, weil der Blickpunkt müssen immer die sogenannten hilfsfristrelevanten Einsätze sein, also solche, die auch dann von der Definition unter die Subsumption der Planung fallen. Und richtig angesprochen, das sollen wir in 95% der Fälle schaffen. Und wenn wir bei der Auswertung da unter die 90% oder deutlicher drunter gehen, dann müssen wir eben sehen, dass wir dann auch, sagen wir mal, organisatorisch nachsteuern, entweder durch Indienststellung weiterer Fahrzeuge, weil es zu viele Paralleleinsätze gibt, wo dann die Bindungen gegeben sind, oder eben durch auch mal einen Neubau einer Rettungswache an einem anderen Standort.
Ja, ist ja klar. Es wird nicht immer alle Situationen geben, in denen man das zu 100% befriedigen kann. Das ist völlig klar. Aber Sie versuchen halt möglichst dieses Ziel zu erreichen. Über was für Zahlen reden wir da eigentlich? Wie viele Anrufe kommen denn so am Tag oder im Monat oder im Jahr hier an?
Also im letzten Jahr 2023 haben wir hier auf der Leitstelle knapp unter 1 Million Anrufe gehabt, aufs ganze Jahr gesehen. Das sind natürlich alle.
Statistisch hat quasi jeder Saarländer einmal angerufen in einem Jahr.
Das müsste man insoweit schon relativieren, als dass wir insgesamt rund 1 Million etwas weniger Anrufe hier auf der Leitstelle haben. Davon sind aber nur 2/3 eingehende Anrufe. Also die integrierte Leitstelle telefoniert natürlich auch nach außen, telefoniert mit Kliniken, ruft die Rettungsmittel an oder zurück, um Situationen auch dann abzuklären, Patienten anzumelden. Aber grob gesagt, also 1 Million Gespräche, 2/3 etwa eingehend, wo das Telefon hier dann auch klingelt. Und von dieser Zahl dann haben wir rund 180.000 Notrufe über die 112 gehabt. Wichtig ist da immer bei der Betrachtungsweise, das ist ja im Gespräch auch schon angesprochen worden, der Bürger weiß natürlich auch nicht immer, über welche Nummer er sich melden soll. Das heißt, im Idealfall versteckt sich natürlich hinter jedem der 180.000 Anrufe bei der 112 auch ein Notfall oder ein echter Notfall. Aber bei den anderen Zahlen, also wenn wir über 2/3 von 1 Million reden, sind das ja dann auch 600.000, bisschen mehr, ist es so, dass natürlich auch über die 19222 mal ein Notruf kommt, der nach Abfrage sich dann so rausstellt, weil die Person entweder denkt, ich brauche ja nur einen Krankentransport, und bei Schilderung ihrer Symptome kommt der Disponent dann doch zum Ergebnis, hier ist mehr, oder es ist einfach noch historisches Wissen, um es mal so zu nennen, aus der Zeit, wo man die 112 nicht kannte. Aber die Zahlen, die sind natürlich schon horrend, das muss man sagen. Führt auch zu einer sehr, sehr hohen Belastung der Kolleginnen und Kollegen hier und ist natürlich auch damit zusammenhängend, dass sich die Landschaft, in der wir uns auch bewegen, auch als Rettungsdienst bewegen, im gesamten Gesundheitssystem stark verändert hat in den letzten Jahren und den Bürgerinnen und Bürgern bisweilen eben auch so eine gewisse Hilflosigkeit dann gegeben ist, wo wir dann natürlich als letzte Bastion, möchte ich fast sagen, immer da sind.
Ja. Wie viele Leute müssen das bewältigen? Wir sind in einer Schicht. Wie viele sitzen da parallel am Telefon? Also man kann ja schlecht eine riesenlange Warteschleife machen im Notfall.
Das ist richtig. Unsere Telekommunikationsanlage priorisiert natürlich auch die Notrufe unter der 112. Wir unterscheiden die Personalstärke zwischen Tag und Nacht und auch zwischen dem Wochenende, haben noch gewisse Sonderlagen. Aber unter der Woche wollen wir im Raum in der Regel mit rund 14 Personen sein pro Schicht, also in früh und Mittag. Im Nachtdienst können wir das deutlich runterfahren, weil der Bereich des Krankentransportes dann kaum stattfindet. Ist ja klar, wenn der Krankentransport primär auch als Zubringer für Kliniken oder ambulante Behandlungen in den Arztpraxen funktionieren soll, dann findet das am Tag und auch unter der Woche statt. Aber das ist schon so. Und wir arbeiten hier ja nach dem Annahme-Abgabe-Prinzip. Also wir versuchen in der Regel für die Annahme der 112 fünf Leute exklusiv vorzuhalten an den Plätzen 1, 2, 3, 4 und 5, die initial die Notrufe annehmen, die wichtigsten Themen abfragen, und die Disposition der Rettungsmittel, die erfolgt dann schon an einer anderen Stelle.
Ach so, das ist nicht dieselbe Person. Also der, mit dem ich am Telefon rede, der ist nicht derjenige, der dann den Alarm nachher auslöst?
Nein, ist er nicht. Also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, die Sie jetzt angesprochen hätten, dass jemand praktisch von Anrufannahme bis zu Einsatzabschluss alles bearbeitet. Wir fahren hier das Prinzip Annahmeabgabe. Hat verschiedene Vorteile. Zum einen können Sie natürlich, wenn der Anrufannehmende die wesentlichen Daten im Einsatzleitsystem erfasst hat und sie dem Disponierenden weiterleitet, das Rettungsmittel schon entsenden, und der Anrufer kann aber auch noch weiter betreut werden. Es gibt ja verschiedene Situationen. Es ist einmal die Betreuung einfach, bis das Rettungsmittel vor Ort ist. Wir haben aber auch Situationen, wo wir eine Telefonreanimation anleiten müssen, und das bindet den Kollegen, der dann am Telefon ist, tatsächlich dann in die 1-zu-1-Betreuung, und da wäre das ja ganz, ganz schwierig, wenn der sozusagen seine Einsatzdisposition daneben noch machen müsste. Da könnten sich A, Fehler einschleichen, sie könnten einen zeitlichen Verzug haben. Und deswegen hat sich dieses Prinzip für uns als das Beste herausgebildet.
Und woher weiß derjenige, der das Rettungsmittel dann in Marsch setzt, was da passiert ist? Weil die können ja dann schlecht miteinander reden. Das würde ja einen riesigen Kommunikationsaufwand bringen.
Also der Disponent telefoniert ja nicht nur, der Annehmende, sondern der überträgt natürlich die wesentlichen Einsatzdaten auch in unser Einsatzleitsystem. Genauso wie das Ergebnis der strukturierten Notrufabfrage. Das findet ja auch computergestützt letztlich statt. Und diesen Datensatz, den schiebt er untechnisch gesprochen dann nach Abschluss seiner Abfrage mit einem Klick in die Disposition, und dann ploppt es gewissermaßen bei dem Kollegen in der Notfalldisposition auf, der dann auch genau weiß, was er weiter dann zu tun hat.
Wie das geht, besprechen wir gleich. Aber strukturierte Notrufabfrage ist noch ein Punkt, bei dem ich noch ein bisschen was auch vom Mediziner wissen will. Ja, was heißt denn strukturierte Notrufabfrage? Wie kriegt der Disponent raus, ob das jetzt wirklich was Schlimmes ist und wen er schicken muss? Da habt ihr so eine Art Checkliste, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau so muss man sich das vorstellen, dass bestimmte Fragen am Anfang stehen, insbesondere zu den Vitalfunktionen. Also man möchte ja innerhalb der ersten 10 Sekunden herausfinden, ob ein Patient beispielsweise einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und reanimiert werden muss. Dann würde man auch in dem eben zitierten Annahmeabgabesystem schon innerhalb der ersten 10 Sekunden das Rettungsmittel auf den Weg schicken, um wirklich Zeit zu sparen. Und wenn das abgeklärt ist, kommen dann Hauptsymptome. Die Menschen melden sich ja nicht und sagen, ich habe einen Myokardinfarkt, sondern die sagen, ich habe Schmerzen in der Brust. Und dann muss man erstmal differenzieren, wie sind diese Schmerzen, sind die atemabhängig beispielsweise, dann geht es eher in eine Lungenarterienembolie. Also man geht von einem Symptom aus, was der Patient schildert, und wird dann immer feiner in der Abfrage, sodass man am Ende die Diagnose letztendlich ziemlich nah treffen kann und daraus dann eben auch die Konsequenz zieht. Bei der Diagnose wird ein RTW, ein Rettungswagen mit einem Notarzt beispielsweise rausgeschickt. Jetzt könnte man sagen, warum sind die Mitarbeiter nicht in der Lage, die Fragen selber zu stellen, müssen die vorgegeben bekommen. Damit verhindern wir, dass irgendetwas vergessen wird auf der einen Seite, und es führt dazu, dass immer gleich abgefragt wird. Das also nicht von der Tagesform des Mitarbeiters abhängt, sondern die Leitstelle eine einheitliche Qualität in der Abfrage der Notrufe hat, in der dann eben auch jeder Aspekt berücksichtigt wird und nicht wichtige Dinge vergessen werden, weil man gerade im Trubel da nicht dran gedacht hat.
Der Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst im Saarland, wo genau ist der Notfallort? Ja, okay. Die A6, in welche Fahrtrichtung sind Sie denn? Von Mannheim nach Saarbrücken oder Saarbrücken nach Mannheim? St. Ingbert Mitte. Okay, sind Sie an St. Ingbert Mitte schon vorbei? Okay, alles klar. So, es sind 3 Fahrzeuge beteiligt. Okay, sehen Sie, wie viel insgesamt verletzt sind?
Brennen Fahrzeuge oder können Sie schwarzen Rauch erkennen, steht da gerade auf dem Bildschirm.
Okay. Brennen Fahrzeuge oder können Sie schwarzen Rauch erkennen an den Fahrzeugen?
Und schon wird das auch abgefragt.
Okay, alles klar. Sehen Sie, ob die irgendwie zusammengestoßen sind oder gegen die Leitplanke gefahren sind?
Also sehr interessant, man kann auf diesen Bildschirmen hier quasi diese ganze Abfrage tatsächlich mitverfolgen. Es gibt für viele Standardszenarien entsprechende Dinge, die man dann nur anklicken muss, sodass der Disponent tatsächlich sehr, sehr schnell arbeiten kann und nicht große Texte hier reinschreiben muss.
Okay.
Und auch bei der Autobahn eben, bei der Örtlichkeit, waren hier alle Anschlussstellen und Straßen sofort erkennbar, sodass auch da mit einem Klick festgestellt werden konnte und eingegeben werden konnte, wo man ist.
Wie viele Erwachsene sehen Sie? 5. Dann sind wir bei 6 Personen insgesamt. Alles klar. Und die sind auch eingeklemmt zum Teil. Ja, und wie viele sind das, die in diesem Fahrzeug drin sind? Okay, alles.
Und unten gab es dann einen grünen Knopf, Übergabe an das Einsatzleitsystem oder sowas Ähnliches stand da.
Dann bräuchte das, ich doch gerade Ihren Namen.
Wenn wir gleich mal erfragen, ob das schon bedeutet, dass Weber, damit der Notruf an den nächsten Kollegen weitergegeben worden ist.
Stelle bitte ordnungsgemäß ab und leisten Sie bitte den Verletzten erste Hilfe. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr werden parallel alarmiert. Die Polizei kommt auch. Herr Weber, sollte sich am Verkehrsunfall, an dem Zustand irgendwas verändern, dass ein Fahrzeug anfängt zu brennen, rufen Sie bitte sofort die 112 hier nochmal an. Alles klar, Hilfe kommt.
Und der Herr Weber, der jetzt hier telefoniert hat, war natürlich in Wirklichkeit nicht der Herr Weber, denn wir haben diesen Anruf einfach mal nachgespielt, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt muss ich den Herrn John, der das hier eingegeben hat und abgefragt hat, fragen. Da gab es unten einen grünen Knopf, Übergabe an das Einsatzleitsystem. Das ist quasi die Taste, mit der Sie dafür sorgen, dass Ihr Kollege dann ein Notfallfahrzeug disponieren würde.
Genau. Wobei, einen Zwischenschritt müssen wir noch einbauen. Diese Taste zur Übergabe ans Einsatzleitsystem beschreibt nur, dass wir den Einsatz von dem Abfragesystem überhaupt in unser System bekommen. Dann kann man noch Sachen ergänzen, wie ich es jetzt getan habe, dass zwei Personen eingeschlossen sind. Und sobald ich den Einsatz speichere, bekommen das die Kollegen der Disposition freigeschaltet und können den Einsatz übernehmen.
Jetzt habe ich eben schon gelernt, als wir darüber gesprochen haben, dass Sie unter Umständen auch Leute dabei begleiten, zum Beispiel eine Reanimation zu machen. Genau. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, einem am Telefon zu erklären, wie sowas geht. Wie machen Sie denn das?
So schwierig ist das gar nicht. Durch dieses Abfragesystem haben wir die Möglichkeit, die Erste-Hilfe-Anleitungen zu geben. Und unter dem Punkt Reanimation werden Fragen dargestellt, die man eins zu eins dann auch dem Anrufer übergibt, sodass der das auch versteht und danach auch handeln kann.
Und sowas klappt auch?
In den meisten Fällen klappt es.
Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das mit manchen Leuten, die anrufen, relativ schwierig ist. Also wenn ich mal so unsere Kundschaft sehe, die bei uns anruft, da klagen die Mitarbeiter schon, dass es manchmal ganz schwierig und langwierig ist, aus denen rauszukriegen, was eigentlich das wahre Anliegen ist, das sie haben. Und in einer Notsituation, da ist man ja eh im Kopf irgendwie völlig gaga, ganz normal, glaube ich, geht uns allen so, da stelle ich mir das noch viel schwieriger vor. Was für gute Nerven müssen die Buben und Mädels haben, die das machen?
Also man kann das vielleicht auf den Punkt bringen und sagen, wir können uns im Notfall allzu viel Höflichkeit nicht leisten. Das heißt, den anderen aussprechen lassen, zuzuhören, auch wenn man merkt, der erzählt einem jetzt Dinge, die nicht relevant sind, er kommt nicht auf den Punkt. Das ist vielleicht höflich, das können wir uns aber nicht leisten. Wir müssen ganz dezidiert das Gespräch an uns reißen und die wichtigen Fragen stellen. Und dann merkt der Anrufer, dass er halt geführt wird und sieht hoffentlich dann auch ein, dass das in der Situation die sinnvollste Art und Weise ist. Was die Nervenstärke angeht, früher hat man ja mal gesagt, wer nicht mehr heben und tragen kann, der kann auf die Leitstelle gehen. Das ist ein ganz dummer Spruch, weil die Nervenstärke, die man hier braucht, und auch das differenzierte Wissen, was man braucht, um Notrufe sinnvoll abarbeiten zu können, die erfordert den ganzen Mitarbeiter und ist sehr anspruchsvoll.
Das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht sollten wir in den Shownotes die Nummer der Telefonseelsorge verlinken. Das sind die, die besonders gut zuhören können, aber bitte nur da anrufen, wenn es nicht der dringende Notfall ist, sondern wenn es eher der seelische Notfall ist. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage. Also der hat jetzt sein Datenpaket weitergeschickt und jetzt schickt ein anderer irgendwie ein Rettungsmittel los. Wie geht das?
Also tatsächlich ist das bei uns ein Mausklick. Wir sind heute in der Lage, dass all unsere Fahrzeuge im Saarland GPS haben, sodass der Disponent in Echtzeit sieht, wo die Fahrzeuge sind. Und da läuft im Hintergrund tatsächlich ein automatisierter Routing-Prozess. Also mit dem Datensatz, mit dem Einsatzort bekommt der Disponent schon einen Dispositionsvorschlag auch nochmal vom System generiert nach der nächsten Fahrzeugstrategie. Also welches Fahrzeug ist am schnellsten am Einsatzort, ausgehend von wo ist es stationiert oder wo fährt es gerade und teilweise sogar auch von Erkenntnissen, wie ist die Verkehrslage auf diesen Strecken zu der Zeit üblicherweise, sodass der Disponent letztlich den Dispositionsvorschlag für sich kurz reflektiert, prüft, passt das soweit und dann mit einem Mausklick den Alarm aussendet. Dann geht bei den Kollegen im Rettungsdienst vor Ort der Melder am Gürtel, so ein digitaler Meldeempfänger, wo die dann die wesentlichen Informationen haben, wo sie hinfahren und welches Meldebild es hat, setzen sich ins Auto. Durch die GPS-Vernetzung hat das im Fahrzeug gesondert eingebaute Navigationssystem bereits den Zielort und lotst dann auch die Besatzung bis vor Ort. Die Einsatzübernahme, die Ankunft am Einsatzort wird dann über die Besatzung nochmal übers Funkgerät, über Stati getastet, sodass die Leitstelle auch hier genau sieht, ist der Einsatz angekommen, ist er übernommen, ist das Fahrzeug unterwegs und wann ist es dann auch eingetroffen.
Also das heißt, Sie wissen hier eigentlich fast alles.
Fast alles. Also das ist natürlich ein großer Begriff. Ich würde sagen, wir haben hier das Optimum an Informationen, die wir zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung tatsächlich brauchen. Denn auch wenn das ein bisschen was von Big Brother auf den ersten Blick haben mag, ist es schon so, dass wir für den Myokardinfarkt, wenn ich das aufgreife, am Saarbrücker Rastpfuhl natürlich initial davon ausgehen, dass die Rettungsfahrzeuge, die am Saarbrücker Rastpfuhl stationiert sind, die nächsten wären oder eben der eine RTW der Berufsfeuerwehr an der Feuerwache 2. Es ist aber auch denkbar, dass sich an der Stelle mal ein Rettungswagen aus dem Nordsaarland auf der Rückfahrt Richtung H1 befindet und unmittelbar am Einsatzort vorbeifährt. Und das würde das System eben dann auch mit beim Routing sehen und mit einbeziehen. Und insoweit sind diese Informationen, auch diese Geopositionsdaten der Fahrzeuge für uns so, so wichtig, weil ich eben nicht nur von der Wache, von dem regelmäßigen Standort des Fahrzeugs ausgehen darf. Die Fahrzeuge können sich saarlandweit zu jeder Zeit an allen Standorten befinden.
Also wie hat man denn sowas früher auf die Reihe gekriegt? Also ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal hier ziemlich genau an dieser Stelle war, ich glaube, es war eine Etage tiefer, da gab es dieses Gebäude noch nicht. Da war über dem Hubschrauberhangar war ein kleines Räumchen und ich meine, da saß eine Person an einem Tisch mit irgendwie drei Telefonhörern vor sich, so alte, graue Dinger, also das war vor 20 Jahren war das noch gewesen, also noch gar nicht so ewig her. Da hat man diese ganze Technik ja noch nicht gehabt. Wie haben die das denn damals geschafft, sowas zu koordinieren? Sie waren ja damals schon im Einsatz gewesen.
Gut, da ist vieles natürlich nicht so optimal gelaufen, wie es heute mit der entsprechenden technischen Unterstützung laufen kann. Man kann auch nur immer mit der Technik arbeiten, die zu einer bestimmten Zeit auch verfügbar ist. Und da war man darauf angewiesen, dass der ein oder andere Kollege sich am Funk gemeldet hat und gesagt hat, ich bin hier deutlich näher dran, ich könnte das übernehmen. Also Eigeninitiative der Kollegen war da angesagt, weil die Leitstelle an der Stelle blind war, nicht genau wusste, wo ein Fahrzeug, sagen wir mal aus dem Nordsaarland, aus Wadern, nach einem Transport eines Patienten auf den Winterberg, wo das jetzt genau auf der Rückfahrt ist.
Also alles ein bisschen schwieriger, aber auch von der Größe her ja überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Das Saarland hat ja damals auch 1 Million Einwohner gehabt. Waren die weniger krank oder sind die einfach schlechter versorgt gewesen?
Ich glaube beides nicht. Also sie waren sicherlich nicht weniger krank, wobei man darüber sprechen kann, dass heute der Altersdurchschnitt ja höher liegt und damit auch eine gewisse Erkrankungsquote stärker ist als vor 20, 30 Jahren. Aber man hat die Versorgung anders wahrgenommen. Wenn Sie ins europäische Ausland schauen, dann ist die Rettungsmitteldichte, die wir in Deutschland gewohnt sind, in vielen anderen Ländern nicht gegeben. Und die Menschen nehmen das als normal wahr. Ich glaube, wir haben uns auf ein sehr hohes Niveau mittlerweile eingestellt. Das ist auch sinnvoll für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Aber das war halt nicht immer so. Und das ist in vielen anderen Ländern auch immer noch nicht so.
Also durchaus Dinge, die vielleicht auch, ja, was mit der Perspektive zu tun haben, mit der man auf das Ganze draufschaut. Wir haben jetzt schon über die Zahl der Personen eben geredet, die da sind und dass das auch sehr anstrengend ist und man das nicht einfach so locker wegsteckt. Wie lange hält denn das einer durch? Wann muss der da Pause machen, Feierabend machen, heimgehen, kommt der Nächste?
Also da wir natürlich der ZRF Saar als Träger der integrierten Leitstelle einer Behörde sind, gelten für uns die gleichen Rechtssätze wie für alle anderen auch und die besonderen Vorgaben des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder das Beamtenrecht für den Bereich, wo wir Beamten haben. Und wir arbeiten hier auf der integrierten Leitstelle mit dem Dreischichtsystem A8 Stunden, denn wenn Sie hier bei uns gearbeitet haben, dann sind Sie nach 8 Stunden auch wirklich fertig für den Tag, natürlich unter Einhaltung der Pausen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die früher mal irgendwo aufs Ruhebettchen, ne? Also ich glaube, auf der Brücke von einem Schiff ist nach 4 Stunden Feierabend und dann kommt der Nächste.
Also die Möglichkeit der Pause, auch früher oder zu anderen Zeitpunkten, die findet natürlich statt. Das ist immer ein bisschen dem dynamischen Prozess im Raum geschuldet. Wir haben im Einsatzleitraum mindestens einen Führungsdienst, also einen sogenannten Schichtführer oder Führungsdienstler, der den Raum selbst führt, organisiert und eben auch versucht, dann bedarfsgerecht den Kolleginnen und Kollegen, wann sie denn dann die ihnen zustehende Pause brauchen oder nehmen möchten, auch zu gewähren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Das ist ja alles unglaublich technisch inzwischen. Ne? Früher war es eine einfache Telefonleitung, heute ist alles ganz kompliziert und mit GPS und allem, was man sich vorstellen kann. Jetzt wissen wir ja alle, wenn wir mit Technik arbeiten, die kann auch mal ausfallen. Wenn jetzt da draußen an irgendeiner Baustelle ein Bagger ist und kappt Ihnen die Leitung, gibt es dann im Saarland keinen Rettungsdienst mehr?
Dankenswerterweise nicht. Also es ist so, dass wir, Sie haben das richtig angesprochen, in den letzten Jahren stark digitalisiert und auch technisiert haben, aber wir haben natürlich mit der Aufgabe, die wir haben, mit der Funktion als BOS-Dienststelle, auch darauf geachtet, dass wir, was die Redundanzen, die Ausfallsicherheit, die Rückfallebenen angeht, entsprechend mitsteuern und mitwachsen. Wir haben mindestens einfach redundante Leitungen, teilweise mehrfach. Heißt konkret, wenn uns eine Datenleitung der Telekom durchtrennt würde, dann haben wir noch andere Anbieter, ohne die jetzt hier nennen zu wollen, die uns dann weiterhin versorgen. Also wir wären dann nach wie vor auch hier am Standort einsatzfähig mit den Redundanzen, die wir hätten. Wir haben auch, sagen wir mal, unsere Telekommunikationsanlage ist eine, die wir im regelhaften Einsatz haben, ist primär. Wir hätten noch eine sekundäre Rückfallebene tatsächlich auch. Und wir haben auch noch zwei Außenstandorte in Merzig und an unserem Verwaltungssitz in Bexbach, die auch zeitweise den Dienstbetrieb bewerkstelligen könnten. Natürlich nach Art und Umfang dann nicht genauso zu 100% wie hier. Aber wenn wir eine solche Sondersituation hätten, dann müsste man sicher auch in gewissen Prozess des Abschichtens eben auch sehen, dass wir zuerst die Notfallrettung, die notfallmedizinische Seite bearbeiten. Das ist von den zwei Standorten zeitweise in jedem Fall möglich. Der Krankentransport, da müsste man dann eben überlegen, wie man das eine gewisse Zeit eben provisorisch überbrückt.
Der Zweckverband heißt ja nicht mehr wie früher Rettungszweckverband, sondern Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Also das heißt, und die 112 ist ja auch traditionell die Feuerwehrnummer. Wir reden die ganze Zeit über einen Rettungsdienst. Wie oft müssen Sie eigentlich die Feuerwehr rausschicken? Und können Sie das überhaupt? Oder wie geht denn das dann?
Also das können wir. Deswegen sind wir ja eine integrierte Leitstelle und deswegen läuft das unter der 112 zusammen. Ich würde mir erlauben, einen Schritt vorher einzusteigen. Wir haben vorhin über die Disponenten, die 112 beantworten und annehmen, gesprochen. Die bei uns hier an der 112 sitzen, müssen dual ausgebildet sein. Das heißt Rettungsassistent oder Notfallsanitäter für den medizinischen Bereich und mindestens Zugführer einer freiwilligen Feuerwehr für den feuerwehrtechnischen Bereich. Denn am Klingeln des Telefons unter der 112 können Sie initial nicht erkennen, ob es sich um einen Notfall aus dem Bereich Feuerwehr oder aus dem Bereich Medizin handelt. Das heißt, die Kollegen müssen beides abdecken, um sozusagen dann qualitativ hochwertig abfragen zu können. Wenn wir vorhin über das Weiterleiten eines medizinischen Notfalls in die Disposition gesprochen haben, dann haben wir über die Notfalldisposition, den rettungsdienstlichen Part gesprochen. Wir haben aber auch nochmal natürlich 2 bis 3 Sonderplätze im Raum für die sogenannte Feuerwehrdisposition, wo dann Kollegen, die dann im feuerwehrtechnischen Bereich auch noch tiefergehende Kenntnisse bisweilen vorweisen können, die Sachbearbeitung dieser Anrufe vornehmen. Und die Feuerwehren alarmieren wir dann im Ergebnis auf dem gleichen Weg, wie den Rettungsdienst über Funkmeldeempfänger, die dann eben piepsen. Und der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass wir mit Ausnahme ja der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken freiwillig organisierte Feuerwehren im Saarland haben. Heißt, wenn wir im rettungsdienstlichen Bereich natürlich den Melder aktivieren, sind die Kolleginnen und Kollegen schon in Dienstkleidung auf der Feuerwache, setzen sich ins Auto und fahren los. Im Bereich der Freiwilligen wird das regelmäßig so sein, dass wir die irgendwo erwischen, im häuslichen Bereich, auf der Arbeit, am Globus, in der Kasse oder sonst wo, die dann in ihrer Freizeit im Ehrenamt alles stehen und liegen lassen, sich zügigst zum Feuerwehrgerätehaus begeben, um dort die Fahrzeuge besetzen, um dann eben auch nochmal ihren Mitbürgern diesen Mehrwert und diese Leistung zu bieten.
Dann kann ich mir vorstellen, brauchen Sie im Zweifel auch noch eine Verbindung zur Polizei. Denn wenn jetzt einer anruft, hier ist ein Verkehrsunfall und da sieht so aus, als wären 3 Schwerverletzte, dann müsste die Polizei ja im Zweifel auch noch ausrücken oder man muss die separat anrufen.
Also wir haben vorhin über Datenschnittstellen zwischen der F6, F7 und der 112 gesprochen. Eine gleichgelagerte haben wir auch von und zur Polizei mit der 110 zur Führungs- und Lagezentrale hier in Saarbrücken, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, weiß der Bürger denn, wo er sich mit seinem Anliegen hinwenden kann? Manchen ist die 110 präsenter, anderen die 112. Auch hier können wir ohne zeitlichen Versatz die Anruf weiterleiten von und zur Polizei, also gehen beide Wegen mit entsprechender Vernetzung der auch schon dann im jeweiligen Einsatzleitsystem erfassten Daten. Also wenn der Polizeibeamte Beamte den Verkehrsunfall soweit schon aufgenommen hat mit den für uns auch wichtigen Parametern und Daten, führen wir hier oben natürlich trotzdem noch das Gespräch mit dem Anrufer, um weitere medizinische Fragestellungen, die für uns erheblich sind, abfragen zu können. Aber je nachdem, was bei der Polizei schon erfasst ist vom Meldebild des Verkehrsunfalls, können wir auf Basis der Daten trotzdem schon disponieren. Denn wir unterscheiden insbesondere im Bereich Notarztindikation, aber generell nach zustands- und ereignisbezogenen Notfällen. Und ein Verkehrsunfall mit 3 oder 4 Fahrzeugen wird regelmäßig mindestens 2 Fahrzeuge der Notfallrettung binden, sodass man da möglichst früh auch in die Alarmierung einsteigen kann.
Gibt es eigentlich so einen typischen Notfall?
Also das Gros der Notfälle sind internistische Notfälle. Das entspricht auch der Altersstruktur und der Zahl der Erkrankungen, die man in der Bevölkerung hat. Typischer Notfall wäre ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, eine exazerbierte COPD. Das ist also ein chronisches Asthma. Das haben wir im Saarland relativ häufig. Die Menschen, Bergbau, Silikose. Das sind also typische Notfälle. Auch mal ein Krampfanfall im neurologischen Bereich. Also die internistischen und neurologischen Notfälle, die machen weit über 2/3 der Notfälle aus. Und die traumatologischen Notfälle, also chirurgische Notfälle mit Unfällen, das ist eher ein kleinerer Teil der Notfälle, die bei uns zu versorgen ist.
Aber wahrscheinlich jahreszeitlich unterschiedlich, ne? Wenn Motorradsaison ist, dann haben Sie ein bisschen mehr Spaß. Und ich kann mich erinnern, als ich mal mit dem Rettungsdienst vor vielen Jahren unterwegs war, das war im Sommer, stand die Kirschenernte an und da habe ich gelernt, was ich auch nicht wusste, dass Kirschbäume ganz besonders gerne auseinanderbrechen, wenn man versucht drauf zu krabbeln. Und wir hatten also tatsächlich bei den paar Einsätzen, bei denen ich dabei war, gleich mehrere, die vom Kirschbaum gestürzt sind. Also das ist so ein bisschen auch saisonabhängig, ne?
Also aus der Hubschrauberperspektive muss man jetzt ehrlicherweise sagen, weil der Hubschrauber deutlich mehr Traumapatienten hat, so in der Größenordnung von 30-40%. Also beim Hubschrauber überwiegen auch die internistischen Patienten. Und im bodengebundenen Rettungsdienst haben wir etwa 10% Traumapatienten. Eine Sache wollte ich noch sagen, die Haupttraumata sind auch nicht die Verkehrsunfälle, sondern sind die häuslichen Unfälle. Stürze im häuslichen Umfeld und das ist dann wieder jahreszeitlich unabhängig und auch tageszeitlich unabhängig. Also die Leute stürzen dann auch zu Nachtzeiten.
Man immer mal irgendwo versucht, auf die Leiter oder auf den Stuhl zu klettern, weil da oben eine Mücke irgendwo sitzt, die man
oder die Treppe versucht, runterzugehen.
Ja, oder die Treppe, aber auch eine gute Möglichkeit. Andere Besonderheit im Saarland, die ich noch kurz ansprechen möchte, da haben wir als VdK auch was mit zu tun, weil wir eine Partnerschaft haben mit einer Hilfsorganisation, die einen Hausnotruf anbietet. Und dieser Hausnotruf, der läuft ebenfalls hier auf der Rettungsleitstelle auf. Inzwischen glaube ich sogar bei allen Anbietern, früher waren das nicht alle gewesen. Das ist eine Besonderheit. Ist das also aus Sicht des Patienten sicherlich gut? Ist das für Sie eigentlich auch gut? Oder schafft das wieder zusätzliche Arbeit, die Kapazitäten bindet, die man anderswo braucht?
Je früher man von einem gravierenden Notfall im häuslichen Bereich Kenntnis hat, desto sinnvoller ist das für den Patienten. Die Idee, dass der Hausnotruf relativ nah am Rettungsdienst aufgebaut ist und auch auf der Leitstelle zum größten Teil aufläuft, ist ja, dass es zu einer kritischen Situation des Patienten im häuslichen Umfeld kommt und er damit die Möglichkeit hat, wenn er stürzt, wenn er sich den Oberschenkelhals gebrochen hat beispielsweise, über einen um den Hals hängenden Finger oder eine ähnlich wie eine Uhr getragene Notrufeinrichtung einen direkten Kontakt zu bekommen. Und da ist die Rettungsleitstelle, da ist unsere integrierte Leitstelle der richtige Ansprechpartner. Dass es natürlich auch Fälle gibt, wo man sich überlegt, dass das so niederschwellig ist an häuslichem Unfall oder Notfall, dass wir da nicht der primäre Ansprechpartner wären, das ist richtig. Aber man sollte hier im Sinne von, wir wollen die wichtigen Dinge auch direkt hier in der Leitstelle haben, sicherlich das prioritär betrachten.
Ganz anderes Thema. Wir sind ein grenznahes Bundesland. Gleich nebendran ist Frankreich. Bei uns sind viele Franzosen unterwegs. Können alle Disponenten Französisch, um damit klarzukommen, wenn jetzt ein Franzose hier anruft?
Können sie tatsächlich nicht. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir seit Anfang letzten Jahres eine neue Telekommunikationsanlage hier im Dienst haben, die eine Übersetzungsfunktion beinhaltet. Und zwar nicht nur für die gängigen Sprachen, die man erwarten würde, wie Französisch und Englisch, sondern das sind an die 40 Sprachen. Und das ist dann eben gar nicht nur das Grenzgebiet. Hier ist ja dann meistens auch eine gewisse Bilingualität vorhanden. Aber sagen wir mal, der Lkw-Fahrer aus Rumänien, der sich samstags abends auf dem Rastplatz St. Ingbert gar nicht mehr wohlfühlt und sich meldet, aber eben nur Rumänisch spricht und vielleicht noch ein paar Fetzen Russisch, den können wir dann zumindest mit Zuhilfenahme dieser Übersetzungsfunktion in Echtzeit mit unserer Telekommunikationsanlage auch betreuen und abfragen. Das dauert natürlich ein Ticken länger, ist aber durchaus zu vernachlässigen, denn dass man die notwendigen Informationen und dann auch interpretationsfrei bekommt, das ist ja deutlich wichtiger. Also kurze Frage im Ergebnis, Französisch, nein, können Sie nicht, aber brauchen Sie auch nicht. Sie haben über 40 Sprachen bei sich.
Ja. Und wahrscheinlich ein paar, die man ganz besonders häufig braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade so durch das Thema Migration, das wir in den letzten Jahren hatten, im Augenblick Arabisch und auch Ukrainisch eine große Rolle spielt.
Ja, also das absolut. Das kommt natürlich, sagen wir mal, durch die Fernfahrer schon ein Stück weit mit, auch aus diesen Ländern Osteuropa bis hin zur Russischen Föderation. Aber es ist so, dass Ukrainisch, Arabisch, aber auch Türkisch und an der einen oder anderen Stelle dann auch mal Bulgarisch, Rumänisch bei uns schon häufig gefragt sind auch.
Ja, viele interessante Einblicke. Was passiert eigentlich, wenn man die 112 anruft? Viel, viel mehr, glaube ich, als die meisten von uns denken und man sich eigentlich vorstellen kann. Eine wirklich unglaubliche Infrastruktur, personell, aber auch technisch, die da dahinter steckt. Vielen Dank, dem Mattis, vielen Dank, Dr. Thomas Schlechtrieben, für diese Einblicke, die wir hier haben konnten.